eine Epidemie ist verbreitet. Ich weiß nicht, ist es eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut, eher positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißer-Fasserin?
Schon dumm.
So, wir schreiben mittlerweile das Jahr 2021. Frohes Neues an alle unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch dir, Wendy, frohes neues Jahr.
Dankeschön, wünsche ich dir auch, Cutie.
Ja, das neue Jahr ist da. Man ist irgendwie froh, dass 2020 sich verabschiedet hat. Und, und als heiß gefeiertes Schnapszahl nicht so richtig, aber wow, wir werden niemals wieder ein Jahr erleben, wo die beiden, also die Zahlen sich so ähneln, vorbei ist. Mhm. Hätte wahrscheinlich keiner kommen sehen, dass es so ein maximal beschissenes Jahr wird. Aber gut, hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze gefasst? Machen ja immer noch sehr viele Leute.
Also da ich ja gelernt habe, dass Zeit ein Kontinuum ist und es keinen Unterschied macht, ob wir im Jahr 2020 oder 2021 sind, auch wenn es super traurig und sinnlos und scheiße klingt, weil 2020 richtig kacke war. Ist es so, ich hatte einen Silvestervorsatz, also etwas, was ich bis Silvester schaffen möchte. Und das habt ihr hoffentlich jetzt schon gehört, nämlich unseren neuen Einspieler. das war so das, womit ich mich in den letzten Tagen 2020 beschäftigt habe, was cool war. Und ich hoffe, ihr liebt den Einspieler, weil ich liebe den Einspieler und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Für 2021, nicht wirklich. Alle Sachen irgendwie, die ich so verbessern möchte in meinem Leben oder irgendwas, mache ich halt dann, wenn sie mir einfallen, dass ich sie verbessern möchte und nicht im neuen Jahr. Ist immer ein bisschen Quatsch, weil was ist, wenn dir was irgendwie im März einfällt und denkst du, ach scheiße, jetzt hat es ja schon angefangen, jetzt warte ich halt 7 Monate. Monate.
Verdammt, oh, ich wollte noch Müll wegbringen. Ah, scheiße, mach ich nächstes Jahr. Ja, apropos Müll, das Einzige, was mich immer ärgert zwischen Weihnachten, Neujahr, Silvester, aber auch in der ersten Januarwoche, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Müllindustrie oder die Leute, die dafür zuständig sind, sich mit Müll zu beschäftigen oder dafür arbeiten in der Stadt, keine Ahnung, nicht am Papiermüll und Pappkartonmüll interessiert sind. Hm. Also einfach nicht. Bei mir im Flur sieht's aus, als hätte ich eine persönliche Kartonannahmestation und ich warte ganz fleißig, bis sie den Müll abgeholt haben, aber es passiert nichts. Sowohl der Hauspapiermüll als auch die Papiermülltonnen auf meiner Straße sind so wahnsinnig voll, dass man da geschweige denn rein gar nichts mehr geht. Und ich habe schon mal mein Leben die Strafe dafür bekommen, weil ich einen Karton außerhalb eines Papiercontainers gelagert habe.
Hä? Wie das? Hast du deinen Namen nicht abgemacht in deiner Adresse?
Ja, ich habe meinen Namen nicht abgemacht, das stimmt.
I see.
Das habe ich auch alle Jahre später dann immer wieder gemacht. Und eigentlich, ja, verstehe ich auch irgendwie die Müllpersonen, dass sie da keinen Bock haben, die ganze Kartonscheiße noch einzusammeln, die da irgendwo rumliegt. Mhm. Und Leute neigen ja wirklich dazu, aus diesem, wenn diese Container dastehen, so ein Müllmecker daraus zu machen. Ne? Also das ist echt krass. Und ich weiß auch noch, früher in meiner alten Wohnung bei den Papiercontainern war das so, dass die dann auch echt diesen anderen Müll haben liegen lassen. Ne? Also die haben die Container geleert und den Rest, der lag dann halt einfach weiter da. Und naja, auf jeden Fall werde ich das beobachten. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber irgendwie hier in Dresden habe ich das Gefühl, braucht keiner Kartonpapiermüll. Die wollen den nicht.
Ja, also ich glaube, same, aber das Ding ist halt auch so generell, Müllcontainer wurden halt irgendwie ewig nicht abgeholt. Also ich habe hier wirklich so jeden Tag aus meinem Küchenfenster in meinen Hof geguckt und war so, okay, scheinbar hat die Müllabfuhr sich für dieses Jahr vorgenommen, einfach nicht mehr den Müll anderer Menschen wegzuräumen. Was ich voll verstehen kann, so, also hätte ich vielleicht auch manchmal keinen Bock. Und hier stellen die Leute nämlich auch immer ihren Müll einfach daneben. Und da dachte ich auch schon das letzte Mal so, den nehmen die bestimmt nicht mit. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob sie ihn das letzte Mal mitgenommen haben oder ob Leute ihn dann einfach einfach in den Müll getan haben, als sie dann abgeholt waren. Aber was mich richtig ankotzt, bei dem Papier- und Pappetonnen, die wir hier im Hof haben, ne? Einfach Leute, also wo du auch denkst, so, seid ihr richtig bescheuert eigentlich, seid ihr unfähig, weißt du, dann einfach so in einen Riesenkarton einfach so direkt so reintun. Nicht zerkleinert oder irgendwas, wo ich denke, ja genau, weil das dein ganz persönlicher Container jetzt geworden ist und keine anderen Menschen irgendwie online bestellt haben und eventuell was wegschmeißen müssen, ihr Vollidioten. Ja.
Ja, das ist ein bisschen so wie, okay, ein Container, ein Karton. Aber, ja. ich muss ja sagen, ich gehöre zu der Kategorie, die das auch nicht immer macht. Aber ich versuche dann meistens wenigstens drauf rumzutrampeln, damit ich den wenigstens etwas kleiner mache. Oder Karton in Karton in Karton zu stapeln, damit ich da wenigstens Platz einspare. Trennst du Papier und Kartonagen voneinander?
Nee, ich glaube, wir haben ja nur einen Mülleimer für beides. Keine Ahnung, nee, ich tue da beides rein.
Okay, weil hier steht auch, und das kannte ich auch von früher noch irgendwie so, es gibt immer einen Container, da steht Papier, aber kein Fettpapier darf da rein, kein fettiges, wo du deine Schnitte eingewickelt hast und die Butter rausgetrieft ist, das darf da nämlich nicht rein. Und daneben ist halt Kartonkram und so. Und die Leute, was ich ganz oft schon erlebt habe, war, dass ein Container voll war, meistens der Papierkarton, Container, und dann war der andere aber meistens noch leer, und ich war so, ich werde jetzt alles in diesen Container reintun. Weil ich weiß nicht, wie die krasse das sortieren, oder ob das so eine Art Vorsortieren ist oder so. Und genau, ich habe letztens nur gelernt, das habe ich irgendwo gelesen, dass man Briefumschläge, die so ein Fenster haben, ohne Probleme auch in den Papiermüll reinwerfen darf.
Ja, apropos übrigens auch Briefumschläge, auch was ich jetzt wieder dran erinnert wurde, was ich eigentlich vorher schon wusste, sehr interessanter Funfact. In Berlin hast du ja, wenn du hier die Briefkästen hast, ne, also hier, wo du deine Briefe, die du verschicken willst, reintun möchtest, gibt's ja bei uns so zwei Briefkästen, also ein Briefkasten, der quasi geteilt ist in der Mitte, und dann steht an dem einen quasi Berlin und auf der anderen steht so alle anderen Postleitzahlen. Und dann musst du gucken, oh, will ich meinen Brief innerhalb von Berlin oder innerhalb, also Deutschlands oder wo auch immer, hin verschicken. Ja, das Ding ist halt, dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht, wo es reinwirfst, weil obviously Leute richtig dumm sind und es nicht hinkriegen, das da reinzuwerfen, wo man es reinwerfen soll. Weswegen am Ende, wenn jemand kommt und die Briefe einsammelt, ich habe das schon mal beobachtet, tun die eh alles dann wieder in einen Sack. Weißt du, aka diese Teilung macht keinen Sinn. Und ich denke, sie machen das nur, weil sie festgestellt haben, dass Leute zu doof sind, das zu lesen und es sowieso reinwerfen, wo sie wollen. Und das heißt, sie müssen es trotzdem nochmal sortieren. Aber ich denke, richtig sinnlos.
Ja, das stimmt. Wir sind auch mal in Düsseldorf, habe ich das letzte Mal so einen Briefkasten gesehen, wo so eine Teilung stattfindet. Aber ich finde das trotzdem Wahnsinn, wie dieses ganze Briefverteilungssystem funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass ich jetzt bei Post oder Post-Crossing bin.
Ne.
Gut, bin ich jetzt. Das ist eine Website, die hat mir eine Freundin gezeigt. Shoutout an Sina. Und zwar, da kann man sich online anmelden, also wie die crossende Post, wie Animal Crossing, nur mit Post von dran. Mhm. Und genau, kann man sich dann anmelden, Profil erstellen, und dann kann man einfach rund um den Globus, wenn man möchte, Postkarten verschicken an fremde Leute. Du sagst dann, hallo, ich bin die und die, oder ich habe einen sehr kurzen Text, ich habe nur dastehen, dass ich Katzen und Horrorfilme mag, und das war's. Und ich über jede Postkarte freue, weil Leute haben auch echt krasse Profile, also die haben ultra lange Steckbriefe, wo die ganz genaue Anweisungen geben, welche Postkarte die suchen. Sehr nett geschrieben zwar, wo ich so denke, wow, hast du viele Ansprüche und du lehnst auch viele Postkarten ab. letztens habe ich eine Postkarte an eine russische Familie geschickt, und die hatten auch so eine extrem lange Liste, und ich hatte gar keine Postkarte da, die dazu gepasst hat. Aber sie haben gemeint, sie mögen auch Dinos und würden sich darüber selbst gemalte Karten freuen. Oh. Und da habe ich tatsächlich mit meinen Aquarellstiften ein Dino gemalt.
Also was für ein Farben. Ein T-Rex?
Meine Farben. Nein, T-Rex kann ich nicht. ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich habe natürlich einfach gegoogelt, so Comicbuchvorlagen ist immer gut, wenn man was googeln will und nachmalen will. Und dann klotze ich natürlich da drauf und male das dann ab. Nee, das war der, der ist auch ganz bekannt, der Dino. Der ist nicht so, es ist schon groß, weil obviously waren alle Dinos mal sehr groß. und hat hier so Platten auf dem Rücken drauf, weißt du, die wie so eine Art Stachel wirken. Und hinten so Spitzen am Schwanz. Ja, genau, das habe ich tatsächlich dann gezeichnet und jetzt losgeschickt. Und ja, und dann kriegst du auch Postkarten, und du kannst mal maximal 5 losschicken, und dann reisen die halt unterwegs, und du hast da richtige Identifikationsnummern drauf. Und dann, wenn du eine Postkarte Jahreskarte bekommst, registrierst du die dann und dann spendet irgendwie, also diese Organisation sitzt wohl in Portugal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wo die Leute die Idee hatten und die kooperieren auch mit der Deutschen Post. Mhm. Und irgendwie pro registrierte Postkarte aus Deutschland spendet dann irgendwie die Deutsche Post 10 Cent jeweils an eine Stiftung, die mit Lesen zu tun hat. Ah. Und ja, also ich fand es irgendwie cool, dass ich jetzt auch so Post bekomme von so random anderen Leuten. Es waren schon sehr nette Karten dabei tatsächlich und ich bemühe mich auch immer, sehr nette Karten zu schreiben. Und das finde ich ganz cool, also macht halt auch Spaß, die Karte auszusuchen, mal sehen, wie lange ich dabei bleibe. Aber es gibt echt Leute, die haben da tausende Postkarten schon verschickt. Also ich wusste nicht, dass diese riesige Community da existiert.
Das ist crazy. Ne, war mir auch nicht klar. Also so ein bisschen wie so Brieffreundschaften, oder? Ja, also genau. Schreibt man sich dann vielleicht auch mehrfach oder ist mehr so, ich versuche so viele wie möglich Postkarten zu verschicken und zu sammeln von verschiedenen Leuten oder ist es auch so, keine Ahnung, kannst du die Leute halt nochmal schreiben und sagen, hey, was geht? So.
Also ja, du kannst die Leute auch stalken und nerven, ja, das stimmt. aber eigentlich ist es wirklich so gedacht, dass du querbeet ganz, ganz, ganz viele verschiedene Leute schreibst. Du kannst auch sagen, nee, ich möchte nur national oder international schreiben, das geht auch. Und was ich immer irre finde, weil ich jetzt ganz viele Postkarten schon nach Russland geschickt habe und jetzt sieht man dann immer auf seinem Profil, wie lange die jetzt unterwegs sind und ich bin gespannt, ob und wann die dann überhaupt ankommen. Und richtig, aber finde ich aber das coole System. Es ist nicht unbedingt gedacht wie eine Brieffreundschaft, sondern wirklich dieser rege Austausch. Und das heißt, du hast mit dieser einen Karte da auch keinerlei Druck. Du kannst ein Gedicht draufschreiben, wo da manche Leute sagen, hey, ich würde mir super wünschen, wenn du einfach was in deiner Sprache draufschreibst oder kurz erzählst, aus welcher Stadt du kommst. Oder ich hatte auch schon jemand gehabt, der gesagt hat, hey, ich mag Mangas total. Wenn du Mangas auch magst, vielleicht schreibst du mir dein Lieblingsmanga. Und dann hat sich die Sache erledigt und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich hatte jetzt auch niederländische Kinder, die waren oder sind 3 Geschwister und die haben mir zum Beispiel erklärt, dass sie Katzen nicht mögen, weil ich glaube es waren alles Mädchen, ist auch egal, hat negative Erfahrungen mit Katzen gemacht und deswegen sind sie eher so Hundepersonen und haben mir aber eine ultra witzige Katzenkarte geschickt und das fand ich schon sehr lustig.
Das ist niedlich. Und konntest du dein Niederländisch trainieren?
Ich wollte eigentlich Dankeschön auf Niederländisch zurückschreiben. Ich glaube, es heißt Dank ja well. Oh Gott, ich spreche das bestimmt total falsch aus. Aber nee, ich habe dann auf Englisch geantwortet. Also es ist auch, also wer jetzt in der Quarantänezeit so ein bisschen Bock hat und eh gerne kreativ ist oder einfach nur übelst viele Postkarten noch zu Hause rumliegen hat, Postcrossing ist eine super Seite. Es gibt keine Verpflichtung, kein Pups, Abo. Ihr schickt die Postkarte los, ihr kriegt Postkarten. Und wenn ihr halt keine Bock mehr habt, dann verschickt ihr halt keine Postkarten mehr. Dann kriegt ihr nämlich auch keine Postkarten mehr. Und also zumindest habe ich das System so verstanden, dass das immer sehr ausgewogen ist. Ne? Also Leute, die viel verschicken, kriegen auch viel zurück. Und Leute, die dann halt gar nicht mehr verschicken, kriegen halt weniger. Das habe ich jetzt so ein bisschen mit angefangen. Wegen der Post. Und da fand ich das immer übelst krass, wie dieses ganze System der Briefe funktioniert. Also ich habe immer gedacht, wenn du eine schlechte, also Schrift zum Beispiel hast, oder du schreibst die Adresse ganz klein vorn drauf oder irgendwelche anderen Sachen, es wird ja trotzdem irgendwie zugeteilt. Und jetzt gibt's ja mittlerweile Briefmarke, die du per App auslösen kannst und da schreibst du dann einen Code, also als Hashtag dann drauf. Ah. Und das ist dann deine Briefmarke.
Interesting.
Also brauchst, wenn du die Deutsche Post-App hast, also das haben auch Influencer dafür Werbung gemacht, aber ihr wisst ja, wir haben keine Kooperation, wir sind frei, wir sind Freigeister. Wir müssen uns keinen Klicks unterwerfen, keinen Themen. Auf jeden Fall haben die Werbung gemacht, deswegen weiß ich das. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil manchmal übelst der Sackgang ist, erst zu drucken oder irgendwo hinzugehen und so. Und das, genau, kann man machen. Also, für alle Leute, die da Bock drauf haben. Und ich finde das absolut abgefahren, wie dieses Postsystem funktioniert. Also, ne, also auch dieses Ganze, die sortieren das ja nicht mehr automatisch. Ich muss da immer an die eine Szene aus Men in Black denken, wo ein Alien halt so übelst viel krasse Arme hat und der deswegen die Post sortiert, weil der übelst gut darin ist, so.
Mhm. Ah ja. Wieder was gelernt, ne?
Ja, stimmt. Vielleicht soll ich mal so Praktikum bei der Post machen. Bei der Post, nicht bei DHL. Das sind ja irgendwie auch 2 verschiedene Unternehmen, die da nebenbei so rum existieren. Ihr seht, wir sind wieder voll im Game. Ein Thema klatscht das andere ab. Es ist wie krasser Staffellauf hier. Wir waren eigentlich bei Neujahrsanfängen und Vorsätzen. Ich habe Ich habe auch wirklich keine. Und ich habe aber einen kleinen Mini-Podcast gehört, der sich damit auseinandergesetzt hat. Mhm. Und da haben die nochmal sehr schön erklärt, warum es schon Sinn macht, sich Neujahrsvorsätze zu nehmen. Und zwar ist das eben viel, viel motivierender. Und unsere Psyche findet das immer gut, wenn wir so einen festen Startpunkt haben. Ja, also wenn wir quasi sagen, zum 1.1. rauche ich nicht mehr oder mache mehr Sport oder was weiß ich nicht. Auch wenn es total Pups ist, aber das Gehirn verbindet dann damit was. Und ich glaube, man muss, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, 30 Mal oder 30 Tage irgendwie oder so eine Sache gemacht haben, damit die langsam zur Gewohnheit wird.
Ja, ich glaube, ich habe 21 Tage gehört, dass es mindestens 21 Tage sind. Aber ja, du hast voll recht. Deswegen, ich glaube, also generell ist es auch nichts Schlechtes, sich was vorzunehmen. Das Ding ist, ich habe mir Sachen vorgenommen, aber mehr so mit, nicht Sachen, die ich ab jetzt mache, sondern mehr so Dinge, die ich vielleicht in 2021 mal irgendwie auf die Reihe kriegen möchte, Dinge, die ich vielleicht irgendwie in meinem Leben mal irgendwie geordnet haben möchte oder Dinge, mit denen ich eigentlich unzufrieden bin, schon seit längerem und daran arbeiten möchte, irgendwie, dass die besser werden. Aber das sind so Sachen, das ist jetzt nicht so, ich fange direkt am 1.1. jetzt an, daran zu arbeiten, sondern es ist mehr so, das ist jetzt so die Aussicht, dass ich vielleicht Ende 21 an einem anderen Punkt sein möchte, als ich jetzt bin. So, also, ja.
Ja, aber das ist ja auch gut. Ich meine, also diese Frau hat auch gleich gesagt in dem Podcast, dass man vor allem sich schon mal überlegen soll, wie man mit Rückschlägen umgeht. Weil die gibt's auf jeden Fall, hat die gesagt. Also 100 pro. Egal, was man sich an- oder abgewöhnen will. Und das fand ich eine gute Herangehensweise. Also auch gleich sagen, okay, also eher so sich Trick zu überlegen, wie man diese Rückschläge gut überwindet, ohne dann gar keinen Bock mehr auf die Sache zu haben. Und ich weiß noch, ich habe mir einmal so ganz doll vorgenommen, aufzuhören mit Rauchen. Da ich habe früher auch ganz stark mal geraucht und da war ich irgendwie bei einem Freund zur Silvesterparty, der hat geraucht, die Mutter hat geraucht, alle haben geraucht, man durfte auch in der Wohnung rauchen und ja, keine Ahnung. Und es war dann nach 12 und normalerweise hätte ja mein erster da schon begonnen. Und natürlich war ich ein bisschen angetrunken und da war ich so, ja, zählt nicht. Weil ich lag ja noch nicht im Bett.
Weil ich finde es auch so. Immer erst, wenn du schlafen gehst, fängt der nächste Tag an.
Genau. Und da hatte ich ja schon direkt danach keinen Bock mehr, weil ich so dachte, oh nee, jetzt hast du dich ja auch wieder selber beschissen. Und da war es weg mit der Motivation. Und ja, habe ich dann gelassen. Ne? Aber da war ich so richtig felsenfest überzeugt. Und ja, deswegen, gerade mit Rauchen aufhören, das ist, wenn man das machen möchte, sowieso ein langer Prozess. Deswegen,
ja. Also klar, kommt eben drauf an, irgendwie, wie stark man noch abhängig ist und so. Und viele Leute schaffen das auch nicht ohne Hilfe, wenn sie das wollen. Manchmal schon. Also es kommt halt eben auch total auf die Person drauf an. Aber was halt cool ist zum Beispiel, ich war im Thalia jetzt irgendwann, wann war denn das? Irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr. War ich im Thalia eigentlich nur, weil Lemmy, mein Freund, was abholen wollte, was er bestellt hatte bei Thalia, ein Buch, was er verschenken wollte. Und da ist mir wieder eingefallen, dass die Buchhandlungen ja momentan offen haben. Das hatte ich irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich dachte, wir holen das nur ab. Und dann bin ich so durch die Buchhandlung und habe tatsächlich ein paar Bücher gekauft. Und weil eine Sache ist so auch, das habe ich mir ein bisschen von meiner Schwester, Shoutout Nike, so abgeguckt, weil sie war so, sie will mehr lesen. Und ich war so, ja, lesen ist eigentlich gar nicht so schlecht, so, weil ich die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm stand. Und dann habe ich mir ein paar Bücher gekauft und eins davon habe ich jetzt tatsächlich angefangen zu lesen. Vielleicht hast du von dem Buch schon mal gehört oder andere auch. Das heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und das ist quasi wie so eine Art, also das gehört so in diesen ganzen Selbsthilfe, was weiß ich, was diese, wie heißt es, Ratgeberbücher, aber ist halt mehr so, also es wird dir auch sehr gefallen, glaube ich, dieses Buch, vielleicht leih ich es dir mal aus, wenn ich fertig bin. Und genau, im Prinzip geht es so darum, genau das, was es sagt, so wie du quasi das so Self-Improvement, ist auf Englisch halt das Buch, also es gibt sicherlich auch auf Deutsch, aber ich habe es auf Englisch gekauft. Und darum halt, ja, wie man im Prinzip, wie einem weniger Sachen einfach auch tangieren, wie man sich mehr vielleicht irgendwie auf die eigenen Sachen konzentriert, als auf das, was andere Menschen führen, das Leben, was andere Menschen führen und was du nicht hast, so, und sich eher darauf zu konzentrieren, was habe ich eigentlich, was will ich damit machen und was ist mir wichtig und weniger darauf zu gucken, was alle anderen machen. Und wenn man so ein bisschen über die Arroganz des, wie sagt man, des Autors drüber hinweg liest, geht's eigentlich. Also okay. Ich finde, der ist schon ein bisschen arrogant, der Typ, der ist irgendwie auch Blogger. Und so ein bisschen dachte ich an manchen Stellen so, Alter. Und dann dachte ich so, ich glaube, andere Leute denken über mich so auch, okay. So dachte ich, ich verstehe, warum das nervig ist manchmal. Ja, aber es ist sehr cool. Und das Lustige ist, da muss ich auch nämlich ganz so an dich denken, weil ein Kapitel, da ging es nämlich auch um etwas, wo wir mal schon vor einiger Zeit drüber gesprochen haben, nicht hier im Podcast, sondern es ist schon einige Jahre her. Da habe ich dir oder du mir, ich weiß es nicht mehr, einen Artikel geschickt. Ich glaube, ich hatte den gefunden. Und da ging es so darum, um die Frage, ja, was willst du im Leben erreichen? Und dass die bessere Frage eigentlich ist, wofür bist du bereit, im Leben zu leiden? Und erinnerst du dich?
Ja,
genau. Und das Ding
ist,
genau darum ging es. Und zwar der gleiche Wortlaut. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Artikel einfach nur ein Ausschnitt aus dem Buch war, weil es war exakt die gleichen Beispiele darin. Oder derjenige, der hat sich an dem Buch orientiert oder andersrum, das Buch hat sich an dem Artikel orientiert. Aber es war sehr, sehr ähnlich. Und es hat mich auch nochmal daran erinnert. Und das hat damals wirklich viel für mich verändert, auch wie ich irgendwie Dinge heute sehe. Und deswegen ist es ein sehr cooles Buch. Also ich kann es nur empfehlen. Es spricht ein paar sehr, also nicht so schöne Wahrheiten aus, wo man sich selber wieder entdeckt und denkt so, ja, yeah, I know, so. Aber es ist gut. Ich finde es gut, wenn dir jemand auch mal sagt so, du, ist halt Kacke und du weißt eigentlich, dass es Kacke ist. Also lass es vielleicht einfach und du so, ja. Ja, aber sehr cool.
Okay, ich werde mal nach googeln, ob es noch auf Deutsch geht, weil ich lese auf Deutsch schneller, deswegen, ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch.
Ja.
Und, ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und genau, wie den Artikel, den du mir geschickt hast, fand den auch sehr gut. Und diese Fragestellung ist auch, finde ich, immer noch eine sehr richtige Fragestellung. Und da ging es damals darum, auch für mich zum Beispiel persönlich, fange ich jetzt das Studium der Rechtswissenschaften an oder nicht oder was oder wie? Und dieses Leiden, ja, ist auch wirklich so. Also egal mit, also was für eine Dokumentation ich mir angeguckt habe oder andere Sachen oder Bücher gelesen oder was auch immer, in den aller fucking seltensten Fällen ist das so, dass irgendwem irgendwas zugefallen ist. Klar, es gab manchmal glückliche Umstände und Zufälle, die sicherlich Dinge erleichtern und überhaupt manchmal so eine Tür rein sind in neue Projekte oder was auch immer, aber Leiden und Aufwand, das ist nun mal so, ja. Und diese Frage, wie viel bin ich wirklich bereit zu leiden, trifft das sehr gut. Und das ist ja auch so bei so ganz vielen Sachen so, was alles auch in die ganze Popkultur reingeht, egal ob das ist, was Musik ist, egal ob es Leute sind, die im Rampenlicht stehen oder Schauspielerei oder was auch immer. Und dann auch immer, wo ist eigentlich mein Traum, wo will ich hin und wo ist dann meine Passion? Also ich finde das, ich musste auch so ein bisschen denken, ich hatte letztens mal bei Zeitverbrechen eine Folge vom Bolschoi Ballett, spreche ich das richtig aus? Naja, dieses krasse russische Ballett angehört und die leiden da auch echt krass viel, auch untereinander ist natürlich harter Konkurrenzkampf, die Füße sehen zerschunden aus, physisch, psychisch mehr als anstrengend und die kriegen sehr wenig Geld dafür tatsächlich, also die verdienen nicht gut und werden auch noch Rollen dann nur bezahlt und so, aber das ist nicht so, dass man sagen kann, ich bin in diesem Ballett und bin jetzt finanziell übelst gut abgesichert und da ist halt auch gerade, ne, so ein Paradebeispiel, will ich dann dafür leiden, damit ich Prestige habe, will ich dafür leiden, dass ich reich werde, will ich dafür leiden, dass ich was verändere, will ich wirklich meine Passion ausleben? Also ich finde das nach wie vor eine gute Frage eigentlich. Bei jedem Projekt sollte man sich vorstellen, also wie das eigene Leid maximal aussehen könnte. Und klar, manchmal ist man dann auch drin in dem Projekt und denkt, okay, jetzt kann ich auch noch ein bisschen weiter leiden, weil sonst war das Leiden davor. Ja?
Und total umsonst.
Total umsonst, genau. Das hat mich durch mein Abendgymnasium getragen. Dieser Gedanke, wenn ich jetzt aufhöre, war all das Leiden, was ich vorher ertragen habe, umsonst. Und deswegen habe ich mich eiskalt entschieden, das durchzuziehen. Weil ich dachte, nein, ich möchte nicht. Also es kann auch ein Ansporn sein auf jeden Fall.
Absolut. Und ich denke halt irgendwie auch für mich so ein wichtiger Teil, den ich da drin halt gelernt habe, ist halt auch die Frage, die er halt auch aufwirft darin, ne, ist, es ist ja nicht einfach nur so, ja, leidest du und dann bist du irgendwann an deinem Ziel. Sondern es kann auch sein, dass du dieses Ziel nie erreichst, was du willst. Na? Und bist du dann, ist so ein bisschen auch diese Message so von wegen, der Weg ist das Ziel. Ne? Ist halt immer die Frage, kann man sich so damit identifizieren? So? Weil, ich meine, die Frage ist so, manche Ziele, dafür hast du vielleicht dein Leben lang gearbeitet und am Ende hast du es nicht erreicht. Sitzt du dann trotzdem am Ende deines Lebens da und denkst so, hat sich trotzdem gelohnt? Oder denkst du dann so, fuck, ich habe mein ganzes Leben verschwendet für einen Traum, den ich nie erreicht habe? Aber es ist auch die Frage, kannst du halt auch am Ende damit leben, dass du das Ziel nicht erreichst, weil du halt auch Bock auf den Weg hattest? Wolltest du diesen Weg halt auch gehen? Er hat ja dieses Beispiel mit diesen, was ich ein ziemlich gutes Beispiel finde, mit den hier Bodybuildern genannt. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut so, ne? Weil klar kannst du sagen, okay, ich will halt mega in den Body haben und will hier Mr. Universe oder was weiß ich was werden. Aber das Ding ist, es kann halt sein, das Ziel erreichst du nicht. So, aber was es halt heißt, ist ja das Mega-Commitment. Du musst so viel aufgeben dafür, du musst in so viel investieren. Du, Essen wird dir wahrscheinlich nie wieder Spaß machen, solange du das machst. So, du kannst ne, mit Freunden essen gehen, trinken gehen, ausgehen, weißt du. So, du musst jeden Tag zweimal ins Fitnessstudio gehen. Ist es halt was, worauf du Bock hast, das zu machen? Weil wenn du dann eventuell nicht Mr. Universe wirst, weißt du, hat sich's dann trotzdem gelohnt oder denkst du dann so, fuck, ich habe die letzten 10 Jahre meines Lebens eigentlich weggeschmissen, so, dann ist halt schon Kacke. Ne? Also ist die Frage, lohnt sich das dann, wenn es nur um das Ziel geht und nicht um den Weg? Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. So, ist es das am Ende wert? So, ne? Ich meine, okay, ich versuche irgendwie schon seit mittlerweile 12 Jahren, 13 Jahren, bin ich mehr oder weniger irgendwie in diesem Musikbusiness. Und klar hatte ich irgendwie am Anfang vielleicht bestimmte Träume, die sich jetzt auch verändert haben. Ne? Und trotzdem ist es so, dass ich halt sage, nö, ich habe in den Jahren, also ich bereue das nicht. So. Und selbst wenn ich, was auch immer mein Ziel jetzt ist, ich das nicht erreiche, dann habe ich trotzdem super gute Erfahrungen gemacht, habe coole Leute getroffen, habe mich irgendwie selbst darin gefunden, auch wenn es nicht immer schön war. Aber ich hätte es nicht anders gemacht. Also auch mit meinem Stand heute, den ich habe, hätte ich mich niemals anders entschieden. Und ich finde, darauf kommt es halt auch so ein Stück in bestimmten Situationen an. So, wenn manche Ziele, okay, wie zum Beispiel mit deinem Abendabitur, voll geil, du hast es durchgezogen, das ist ja auch ein Ziel, was man erreichen kann. So, ne? Wenn man sich irgendwie einfach mal dran setzt. Es gibt halt bestimmte Sachen, da bist du halt auch von Zufall abhängig. Ne? Und dann gibt es vielleicht auch andere Leute, die eventuell besser sind als du. AKA zum Beispiel, du bist Bodybuilder, kannst dir halt einen Arsch abgearbeitet haben, aber es gab halt jemanden, der war besser als du. Das ist halt manchmal so. Du kannst ja nicht beeinflussen, was andere Menschen machen. Du kannst nur beeinflussen, was du selber tust. So. Und da kann es halt manchmal sein, dass du dann das ultimative Ziel nicht erreichst. Aber warst du dann trotzdem glücklich irgendwie damit? Auch wenn glücklich ein bisschen übertrieben euphemistisches Wort ist. Aber war es okay? Und war es es wert? So. Und ich finde, das kann man sich ruhig immer mal wieder fragen. Und auch so Jahr 2021... Vielleicht ist das auch mal was man sich so rückblickend fragen kann. Jetzt vielleicht nicht nur auf das Jahr 2020 bezogen, weil es war vielleicht ein bisschen kacke, schlechtes Beispiel, aber so generell, so vielleicht die letzten 10 Jahre. So, das, was man in den letzten 10 Jahren gemacht hat, hat einem das irgendwas gebracht? Ist man damit irgendwie, ist einigermaßen zufrieden? Sagt man, okay, ja, ich bin den Weg so gegangen, da gab es vielleicht Steine zwischendurch, die waren schwer und manchmal habe ich Sachen viel zu lange gemacht und wollte es eigentlich schon ewig nicht mehr, aber ich habe mich dann trotzdem anders entschieden an einem bestimmten Punkt. Cool, manchmal braucht man einfach einen längeren Weg, um sich für Dinge irgendwie zu entscheiden oder sich von Sachen zu lösen, so. Aber ist es alles so gelaufen, wo du sagst, gut, ich kann jetzt sitzen und sagen, alles klar, okay, gab Up and Downs, so, aber im Endeffekt eigentlich okay, so, ne? Das finde ich mal eine gute Frage.
Ja, ist es. Ich muss aber auch gerade so ein bisschen nachdenken. Was mir immer ja ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass die Zeit so schnell vergeht und dass dann 10 Jahre, die früher eine unendlich erreichbare Distanz abgebildet haben. Mhm. Also, ne, man war ja so, wenn man 10 Jahre alt war, dachte ich so, fuck, ich bin immer noch ein Kind. Auch scheiße, ey. Ne, immer noch nicht voll geschäftsfähig. Oh, fuck. Und also, ja, das waren ja die Gedanken. Ne? Ich weiß nicht, wie übelst neidisch ich auf Sina war, die genau ein halbes Jahr älter ist als ich und also wirklich fast auf den Tag und dann natürlich immer eher älter geworden und ich dachte so, oh, krass, Mann, hat die es übelst gut, weil die ist jetzt schon 11 und ich bin noch 10 und hänge in diesem 10. Lebensjahr rum und kann nichts machen und ja, aber ne, das ist so ein bisschen, das ist sicherlich ja auch ein Prozess irgendwie und auch dieses Altvorkommen und auch dieses rückblickend und was ich aber auch schmerzlich auch immer wieder lernen muss, so was man auch bei diesen Rückblicken sich selber zugestehen muss, immer wieder sagen muss, du kannst eine Review ziehen und du kannst dann raus das wieder besser machen oder sagen, okay, alles klar, die 10 Jahre habe ich mein Ziel bisher aus den Augen verloren oder habe ich Kackziele verfolgt oder jetzt mal ändere ich das mal ein bisschen, aber was man nicht machen darf, wozu ich aber oft dann neige, ist dann immer so, sich das anders auszumalen, ne? Also immer zu denken, fuck, die 5 Jahre hast du da verschwendet, wo waren die 3 Jahre dahin, hättest du da mal anders angefangen? Und dann fängst du an, in deinem Kopf so eine Parallelchronik aufzubauen, die eigentlich überhaupt gar nicht existiert und auch nicht mehr existieren kann, weil du kannst nicht mehr zurückreisen.
Und du weißt nicht, ob es überhaupt so gewesen wäre.
Ja, genau, richtig. Das weißt du nicht. Und du wirst auch irgendwie älter und dann liest man ja manchmal so andere Leute, also wo man so denkt, oh krass, die sind 28 oder 25 und haben 10 Bücher geschrieben, 25 Millionen auf dem Konto. Ne? Ich sag mal nur so, und dann denkt man so mal, okay, was hat diese Person anders gemacht als ich? Man kann das natürlich nicht miteinander vergleichen, aber man neigt dann manchmal dazu. Weil früher, wenn man so 15, 16 war oder so, keine Ahnung, da hatte man ja noch, da stand ja alles noch offen, ne? Da war dieses Ganze noch so ein unbeschriebenes Blatt und dann dachte man immer eher so, man Leute sieht, Oh ja, cool, da komme ich ja mal hin. Ne? Mhm. Da hatte man nicht den Gefühl, so fuck, was hat die Person anders gemacht als ich, sondern wenn jemand war, der 25 war, war das ja mit 15 gefühlt ein Rentner. Und dann hat man so, boah, krass, habe ich noch viel Zeit und ich mache das mal bestimmt und das. Und irgendwann später merkt man, ja, wenn ich nichts dafür mache, einfach nur auf Glück aufzubauen oder auf Zufälle, ist halt nicht wirklich zielführend. Und dann passiert das dann auch nicht. Ne? Also diese Erkenntnis musste ich auch schmerzlich lernen. So.
Aber da hilft das Buch halt richtig gut, so, ne? Weil darum geht's gleich in den ersten Kapiteln. So, ne? Ist halt irgendwie auch Vergleiche ziehen zu anderen Menschen. So, was bringt dir das halt? Oder auch diese Sache mit, muss jede Person hat das Gefühl, sie muss irgendwie besonders sein oder irgendwas Besonderes geschafft haben irgendwie in ihrem Leben. Und wenn du das nicht hast, dann fühlst du dich wie, als wärst du ein Fehler. So, warum sind die anderen so viel cooler als ich und haben so viel krassere Sachen gemacht? So, aber wohin bringt dich das halt? So, ne? Also, was bringt dir das, dir darüber Gedanken zu machen? So, ne? Deswegen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, so, ist halt irgendwie auch nicht so, ich mache halt nichts, sondern eher die Frage so, bringt mir das was, mich mit bestimmten Leuten zu vergleichen, mit dem Leben von anderen, mein Leben zu vergleichen, bringt dich halt irgendwie auch meistens nicht irgendwo hin. Und die andere Sache, worüber ich nachgedacht habe letztens, war halt auch so, bereuen. Ne? Also ich glaube halt, so etwas zu bereuen im eigenen Leben ist sowas, das finde ich, also kann ich heute sagen, finde ich richtig Quatsch. So, weil auch wenn du Menschen was Schlimmes angetan hast oder so, du kannst dich halt entschuldigen. Das liegt dann an der Person, ob sie es für sich annimmt oder nicht. So, du kannst es nicht bestimmen. Aber im Endeffekt, wenn du den Rest deines Lebens irgendwie bereust, was du getan hast oder nicht getan hast oder irgendwas, du kannst es nicht ändern. Und was bringt es dir, das halt zu bereuen? Was bringt es auch der Person, der du vielleicht Schaden zugefügt hast, wenn du das bereust? So, ne? Also im Endeffekt, du kannst halt Verantwortung übernehmen. Das ist was man tun kann. Aber Dinge zu bereuen, ich weiß nicht, wo dich das hinführt. Also ich sehe darin nicht so wirklich einen Benefit.
Nee, das stimmt. Das hat so ein bisschen auch mit so einer Selbstgeißelungssache dann zu tun. Hm. Vor allem mit diesen Hätte-Fahrradkette.
Ne? Richtig.
Also das ist, sich entschuldigen und die Sache dann besser machen, darum geht's ja. Ja. Und sich dessen bewusst sein, was man getan hat, das auf jeden Fall. Reue ist sowieso, finde ich, so ein schwieriger Begriff. Ich finde auch Verzeihen ist ein schwieriger Begriff oder Entschuldigen oder wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Das ist schwierige Sachen auf jeden Fall. Du hast vorhin schon wunderbar angefangen mit dem Buchempfehlungsstuff und ich habe da auch nämlich ein paar auf meiner Liste. Also vor allem zwei. Und zwar habe ich zu Ende gelesen Die rechtschaffenen Mörder von Ingo Schulze. Das habe ich geschenkt bekommen. Das ist ein Dresdner Autor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und am Anfang dachte ich so, oh, ich komme nicht so richtig rein und das Thema ist ein bisschen komisch. Da geht es um den Antiquar. Ja, nennt man das so? Ein Antiquariat. Ja, klar. Ein komisches Wort, ne? Antiquariat.
Antiquariat.
Okay. Alle Wörter, die man schnell ausspricht, klingen immer noch weirder. Und auf jeden Fall leitet. Und dann begleitet man so auf seinem Weg zu den Büchern und seiner Lebensgeschichte so entlang. Und dann bekommt das nochmal eine ganz nette Wendung. Und man denkt so, okay, dann erfährt man, ich möchte das jetzt nicht vorab spoilern, was man dann erfährt, aber eine komplett andere Perspektive. Und es ist doch relativ aktuell, auch wenn es erst sehr in der Vergangenheit spielt. Und behandelt auch so ein bisschen die Wendejahre so mit und was sie für einige Leute so gebracht haben. Und kann ich empfehlen, ist wirklich nicht schlecht. Und gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das vor allem Eltern schenken. Also irgendwie Mutti, Vati, die noch die Wendezeit so miterlebt haben und vielleicht dann noch so in diese Zeit ohne Internet reingeboren wurden, ist das wirklich ein gutes Buch. Also für alle natürlich, aber gerade für diese Zielgruppe. Und dann habe ich jetzt parallel zwei Bücher angefangen. Eins bin ich schon ein bisschen weiter. Also ich lese meistens immer so 3-4 Bücher parallel, weil ich so ungeduldig bin und weil ich ganz viel nach Stimmung lese und nach Zeit. Also ich habe Bücher, die unterteile ich, dann kann ich schnell lesen, kann ich nicht so schnell lesen, muss ich mich immer wieder neu einlesen oder sind so zusammenhangslos geschrieben, dass man da auch Kapitel für Kapitel durchrennen kann. Und deswegen lese ich immer so viel parallel, ist aber manchmal auch nicht so gut, weil man sich manchmal nicht so konzentrieren kann. Ende Gelände, Viktor E. Frankl hat ein Buch geschrieben, der ist schon tot, der ist glaube ich 97 verstorben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und zwar war der Psychologe oder Psychotherapeut, auf jeden Fall hatte der was in diese Richtung gemacht und der kam ins KZ zum Nazi-Zeit und berichtet eben aus diesem Leben im Konzentrationslager. Und was ich extrem interessant finde an diesem Buch, ist, und das sagt er am Anfang selber, er das aus einer subjektiven, objektiven Perspektive schreibt. Also er schreibt schon die Erlebnisse, aber er sagt immer, wenn man was sehr subjektiv beschreibt, sind ja auch immer durch ganz viele Filter, sage ich mal so, oder ne, diese Erlebnisse. Und er möchte aber trotzdem irgendwie objektiv erzählen und auch erzählen, wie so für normalen Häftling das alles aussah. Und extrem gut geschrieben und extrem entsetzlich. Also wirklich, ich schaffe da meistens immer nur ein Kapitel, weil ich das mal erstmal sacken lassen muss. Und ist auch kein dickes Buch, also auch gerade für Leute, die sagen, ich lese eigentlich nicht so viel, aber sehr empfehlenswert, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und was ich wahnsinnig erschreckend fand, gleich in den ersten Kapiteln beschreibt er, dass man sich unwahrscheinlich schnell an diesen grauenhaften Alltag gewöhnt. Und dass ihn das selber aufgrund seiner wissenschaftlichen Kenntnisse absolut überrascht hat, wie schnell man als Mensch da abstumpft. Und wie tagtäglich das wird, Leichen rauszutragen und auch anzusehen, wie Leute hingerichtet werden oder die schlimmsten Gräueltaten auch untereinander mitzuerleben. Und eine Quintessenz, die mir bis jetzt total im Gedächtnis geblieben ist, es sind nicht die Besten wiedergekommen aus dem Lager, hat er selber gesagt. Und ne, ja, und ich habe darüber komischerweise noch nie nachgedacht. Aber na klar, was bedeutet das denn zu überleben unter Umständen, die absolut, also wo eigentlich ein Wunder ist, dass überhaupt Menschen überleben konnten. Ja. Ne? Und ja, auf jeden Fall große Empfehlung. Und dann als anderes Buch, aber das muss ich nächstes Mal mehr rezensieren, Hashtag MeToo. Und zwar haben das die Autorinnen geschrieben, die den Artikel ursprünglich auch mit recherchiert hatten, der diese ganze Harvey Weinstein-Sache zum Rollen gebracht hat. Und die haben jetzt nochmal einen riesen fetten Klopper geschrieben, wie die dazu gekommen sind, über die Zeit danach, haben nochmal Geschichten aufgegriffen, haben das super gut journalistisch nochmal beleuchtet und auch... Und auch, die versuchen hier zu erklären, wie schwer es war, gegen was für Windmühlen die erst kämpfen mussten. Und das klingt schon auf jeden Fall super interessant. Also ihr müsst euch jetzt alle, die das mithören, nicht mitschreiben. Ich filtere das alles raus und setze das in die Shownotes rein.
Ja, voll guter Wewe. Ich musste gerade auch noch an ein Buch denken. Das habe ich jetzt nicht erst letztens gelesen, sondern es ist bestimmt schon so 2-3 Jahre her. Ich glaube, wir zwei haben auf jeden Fall mal darüber geredet, aber nicht im Podcast. Und da musste ich gerade dran denken, dritte Generation Ost. Und das ist so ein Buch, da ging es darum, das hatte mir meine damalige Chefin mal ausgeliehen, weil sie gesagt hat, hey, ich glaube, das wäre was für dich. Und das kann ich auch sehr empfehlen, dieses Buch. Ich glaube, ich sollte es mal ein paar Leuten schenken, fällt mir auch gerade wieder ein. Und zwar ist es quasi, dass so verschiedene, also es ist so ein Sammelband quasi, und verschiedene Autoren und Journalistinnen haben halt, die halt zur dritten Generation Ost gehören. Das sind quasi Menschen, die noch ihre Kindheit in der DDR erlebt haben. Die so, keine Ahnung, so in den 80ern geboren sind sozusagen, ne? Die zu dieser Generation gehören, die als Kind die DDR erlebt haben und die quasi Gespräche führen mit ihren Eltern. Das sind teilweise so interviewartige Sachen, teilweise ist es so, halt so, ne, wie nennt man das dann, Prosa-Text? Naja, Text halt einfach, Zusammenfassung irgendwie von Interviews. Und das ist irgendwie ganz cool, weil quasi nach so vielen Jahren irgendwie nochmal über so Dinge zu sprechen, irgendwie von damals und was die eigenen Eltern oder auch Großeltern dazu sagen, wie das eigentlich damals für sie war, wie sie Wendezeit erlebt haben und so. Und das fand ich richtig gut. Das hat mir krass die Augen geöffnet an so vielen Stellen. Und ich habe danach auch viele Gespräche mit meinen Eltern geführt, irgendwie darüber, also gerade mit meiner Mutter vor allen Dingen. Und ja, weil es ja auch ich jetzt als eine Person, die 90 geboren ist, so, ich habe die DDR nicht erlebt, so, trotzdem habe ich eine Ostsozialisation, so, ne, genauso wie du auch, weil wir halt trotzdem ja quasi kurz nach der Wende immer noch geboren sind und bestimmte Sachen da einfach auch immer noch natürlich in den Köpfen waren irgendwie der Menschen und was das halt auch heißt, was, wie das die Menschen irgendwie auch geformt hat, warum es vielen Menschen so schwer fiel, quasi auch dann im Westen quasi irgendwie anzukommen, was ist irgendwie bei der Wende gut gelaufen, was halt richtig kacke gelaufen, worüber halt nie so geredet wird, so, ne? Und ich fand's richtig gut, vor allen Dingen, weil Leute sich auch mal so getraut haben, Sachen zu sagen, die man vielleicht sich sonst nicht so öffentlich traut zu sagen, ne? Weil es dann immer so, oh, das waren so Systemkonformisten, bla bla bla, die reden jetzt irgendwie die DDR gut oder so, ne? Die sagen, nee, so jetzt gar nicht, aber es gab so bestimmte Sachen einfach, die waren danach halt anders und nicht unbedingt besser. So, ne? Und das fand ich irgendwie ganz interessant, aber die halt auch gesagt haben, was halt richtig dumm war und was halt richtig scheiße war. Und ich glaube, das hat auch für viele, das ist halt cool, wenn man sieht, dass die ganzen Autorinnen und Autoren in diesem Buch halt auch so sich für die so viel verändert hat. Du hast so gemerkt, in dem, wie sie geschrieben haben, dass sie so waren, so, ich habe noch mal über Dinge anders nachgedacht. Das hat mich meinen Eltern noch mal näher gebracht. Ich habe ein paar Dinge irgendwie jetzt ganz anders noch mal verstanden einfach. So. Und das ist ein wirklich gutes Buch. Ich glaube, ich werde mir das selber nochmal zulegen, weil ich habe das ja selber auch nur ausgeliehen bekommen und gelesen. Und ich glaube, ich kaufe mir das einfach nochmal, um es auch mal so Leuten immer mal weitergeben zu können. Das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja.
Also an alle, lest mehr. Das ist gut. Lesen ist immer gut, sich in andere Welten reinzudenken und andere, egal ob es Welten ist, was Fiktion angeht, egal ob es Tatsacheberichte sind oder was auch immer. Es gibt so viele kluge Dinge, die da sind. Und vor allem, finde ich immer, muss man sich da ein bisschen wirklich beschäftigen und konzentrieren. Und auch das Gelesene so ein bisschen sacken lassen und verstehen. Und ich will einfach darauf hinaus, das ist halt nochmal ganz anderes Wissen, als was man sich durch schnelles Durchklicken im Netz aneignet. Das ist so wirklich, ja, dieser Zwang, ich muss mich jetzt, ich habe mich entschieden, Zwang will ich es nicht nennen, aber ich habe mich entschieden, diese erste Seite aufzuschlagen und mal sehen, was mich die nächsten 50, 100 oder whatever Seiten erwartet. Und das finde ich ziemlich gut, weil das macht man selbst mit einem Wikipedia-Artikel. Und ja, ich bin auch pro Lesen. Lesen ist immer mein Ding auch gewesen. Und ich finde es immer sehr krass, wenn Leute sagen, ja, nee, ich habe mein Leben vielleicht 3 Bücher gelesen und 2 davon waren von der Schule vorgegeben. Ja. Aber ja, das will ich auch überhaupt gar nicht verteufeln. Sicherlich ist auch viel, wie man aufgewachsen ist und eine Verbindung dazu hat. Aber ich finde das auch sehr gut zu lesen und diese Informationsbeschaffung ist ja auch so vielfältig geworden und man kann trotzdem, ich finde Dokumentationen sind zum Beispiel immer eine mega gute Quelle von Wissen und man, klar, natürlich sind auch trotzdem Wikipedia-Artikel gut oder andere Sachen gut, aber dieses Klassische, ne, also früher wolltest du eine Information haben und du bist dann in eine Bibliothek gegangen und hast nach dieser Information gesucht. Oder es war gang und gäbe, dass Leute zu Hause Nachschlagewerke hatten und dann da reingeschaut haben und geguckt haben, was da passiert. Ich hatte auch mal ein Lexikon und da habe ich mir das einfach so, weil ich gern gelesen habe, als Kind zur Aufgabe gemacht, jede Seite dieses Lexikons zu lesen und nicht erst nachzuschlagen, sondern ich habe es einfach gelesen wie ein Buch. Es war jetzt auch kein so dickes Lexikon, also nicht, dass er denkt, ich war übelst das Mindbrain. ja, genau. Okay, unsere Leseempfehlungen. Wir befinden uns heute in der Folge 2021, die diesen wunderbaren Titel trägt: Bildschirmschoner für Anfänger. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie unser Publikum ist, aber ich denke, viele Menschen können sich noch an Bildschirmschoner erinnern. Die waren früher gang und gäbe. Und ich weiß auch noch, dass ich total fasziniert war. Ich hatte auch einen Bildschirmschoner, wo so Röhren ineinander wieder verlaufen sind.
Ja. Okay, ich erinnere mich.
Das hatte ich. Und manchmal konnte man so Sachen einstellen. Da konnte man die Geschwindigkeit einstellen und die Anzahl der Röhren oder so. Und da, wo das ganz neu war mit diesem Ding, was sich Computer nennt, war man so, boah, krass. Ich kann ja Sachen einstellen. Es war übelst irre. Und eigentlich waren die ja dafür da, damit eben die längeren Arbeitspausen, die man hatte, der Bildschirm, ne, geschont wird, weil man Angst hatte, dass bei diesen Röhrenbildschirmen, ja, liebe Kinder, die gab es. Ich fühle mich sehr alt, weil ich weiß, wie ein Röhrenbildschirm noch aussieht. Unwahrscheinlich fett, unwahrscheinlich riesig, unwahrscheinlich viel Platz wegnehmen, dass die einfrieren. Und deswegen haben wir Bildschirmschoner gemacht. Und die dann aber total obsolet wurden. Also bei alles, was jetzt aktueller Shit ist, braucht es keinen Bildschirmschoner. Das sind nur Stromfresser. Und jetzt sind die halt so aus Spaß noch. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt nochmal. Und zwar gab es 1989 die sogenannte After Dark Reihe. Das war so weltweit der ersten erfolgreichen Bildschirmschoner überhaupt. Und sehr, sehr bekannt war ein Motiv, und zwar die Flying Toasters. Deswegen sind die auch auf den heutigen Cover. Wahnsinn, oder?
Voll Wahnsinn.
Wie wir das hier verknüpfen. Und wie Kara auch ganz schnell, sehr flexibel bei Kara, hast du schon angefangen? Du musst, dann können wir fliegende Toaster reinmachen. Sehr schnell reagiert hat. Und es ist wirklich ein wahnsinnig cooler Bildschirm schon. Ne? Und ich frage mich, warum ich den nie hatte oder wieso es den heute nicht mehr gibt. Auf jeden Fall finde ich das super. Fliegende Toaster, auch ein großartiges Bild. Haben auch manche Leute sich tätowieren lassen. Ich habe bei Instagram gesucht. Und ja, und ein Typ hat sich den sogar, also hat den nachgebaut. Also der hat wirklich da bei Instagram so Pläne gehabt und er hat Sachen aus Metall ausgeschnitten und hat Flügel gebaut und hat so einen Flying Toaster nachgebaut, was ich irre finde.
Ja, ist es auf jeden Fall. Ich habe davon noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also und ich bin ja voll das 90er Jahr. Ich hatte schon als erste einen Computer in meiner Klasse und so, ne, Informatiker-Kindheit. Aber ich kann mich daran nicht erinnern.
Also nö, ich mich auch nicht, weil ich auch nicht danach so, dass es so einen Kultstatus, ob es heute hat. Nyan Cat war mir bewusst, war jetzt kein Bildschirmschoner, aber sowas wie Nyan Cat für YouTube ist Flying Toasters für Screensaver. Und finde ich ein großartiges Motiv. Also finde ich auch super, dass ich denke, da so, waren so Macher und die so, oh krass, jetzt müssen wir so doofe Bildschirmschoner machen. Was macht man? Toaster.
Der Flieger,
genau, richtig. Und da kommen halt immer so Toasts raus und es gibt verschiedene Varianten. Manchmal kommen auch Donuts raus und manchmal ist der Toast auch verbrannt. Finde ich super. Ja, die haben After Dark, aus dieser Reihe kam wohl noch auch ein anderes bekanntes Screensaver-Ding, wo man so ein Haus reinguckt, das ist ein ganz großes Haus und da sieht man immer nur die schattenhaften Silhouetten der Bewohner und Bewohnerinnen und was halt da passiert. Also Leute gucken Fernsehen, Leute essen, Leute haben Sex, Leute kloppen sich, also alles irre, ganz, 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 ganz viele Fenster und das war wohl auch ein beliebter Bildschirmschoner. Naja, gut, jetzt, ich habe hier auf meinem Arbeits-PC zu Hause auch noch Bildschirmschoner und ich freue mich immer sehr, weil das auch so richtig oldschoole Bilder macht, wenn er angeht. Aber ja, und mein Lieblingsbildschirmschoner ist tatsächlich von meinem Apple TV. Weil Apple TV müsste ja eigentlich gar keinen Bildschirmschoner so richtig machen, auch nicht beim Fernseher. Aber die wollen ja natürlich mit so Werbung füttern, was eigentlich echt nicht unclever ist. Deswegen gibt es da einen Bildschirmschoner. Und da kommen die ganze Zeit alte, aber auch aktuelle Filmposter. Clever, gefaltet, im Bilderrahmen, klein und groß, hinten vorne. Die arbeiten da mit ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da sitze ich dann manchmal tatsächlich wirklich 10, 15 Minuten davor und klotze, welche Filme ich noch nicht gesehen habe.
Also ja, gut.
Ist auch ein informativer Bildschirmschoner. So. Okay, also war dein Lieblingsbildschirmschoner auch das mit den Röhren oder hattest du noch einen anderen Fave?
Ich überlege halt gerade, welchen Bildschirm. Also ich hatte nicht das mit den Röhren, ich erinnere mich, dass es den gab, aber ich hatte einen anderen, aber ich weiß nicht mehr, welcher das. Ach doch, es gab diesen einen, wo sich die, wie kann man das beschreiben, wo so Neonfarben oder bunte farbliche, wie so unendliche Figuren, die sich so gedreht haben und so, ne? Und irgendwie, die haben halt nie so richtig aufgehört und haben sich dann so in so, also so wie, sie haben sich dann so gedreht und dann war es auf einmal, so konnte der sich eigentlich gar nicht drehen und das hat sich halt ewig irgendwie so, aus so streifenartig, ich kann es gerade richtig schlecht beschreiben, aber ich glaube, das war auf jeden Fall auch so ein Bildschirmschoner, den hatte ich, glaube ich. So, und ja, das ist auch ein bisschen verstörend, weil wenn du halt lange so drauf guckst, dann bist du irgendwann so, hä, what the fuck, so. Aber ja, also wahrscheinlich habe ich irgendwann auch mal eine Weile gesessen und einfach nur meinen Screensaver angestarrt, so, aber ja, heute ist mein Laptop, wenn er in seinen Energiesparmodus geht, einfach nur noch schwarz. Wie langweilig. Ich sollte vielleicht meinen Screensaver einstellen.
Ja, also da habe ich es auf jeden Fall. Verbraucht Haufen Strom. Ich weiß auch gar nicht, ob es diese Flying Toasters jetzt für aktuelle Versionen gibt, aber ich denke...
Bestimmt.
Irgendwelche Leute haben sich bestimmt Gedanken gemacht und weil was ich ja da liebe ich diese globale, große Welt sehr, weil man von sehr vielen Dingen ausgehen kann, dass irgendwer schon mal was dazu gemacht hat oder was gebaut hat und irgendwie frei zur Verfügung stellt, weil irgendjemand da draußen genauso die Flying Toasters liebt wie wir. Ich habe auch überlegt, wenn ich die Wahl hätte, was würde ich für einen Bildschirmschoner machen? Und ich weiß nicht, irgendwas Witziges auf jeden Fall. Es wäre cool, wenn so ganz viele abwechselnde Memes kommen würden. Das wäre witzig. Oder was wäre noch lustig? Was für eine fliegende Toaster, das ist schon echt gutes Design.
Ja, aber ich habe halt echt Nyan Cat geliebt, ne? So, also das wäre ja irgendwie, also zu der Zeit, als Nyan Cat richtig groß war, so, oh Gott, ich habe alle Menschen damit genervt, so, es war so extrem. Und ich glaube, das hätte ich auf jeden Fall als Screensaver genommen, so. Und da gibt es ja so viele Versionen von Nyan Cat einfach, so. Das wäre ja, schon großartig gewesen.
Ja, das wäre auch cool gewesen. Immer fliegt so eine andere Nyan Cat durch. Oder du kannst ja so Screensaver basteln. Das fände ich auch gut, die so quasi, ne, ein Jahrzehnt oder an 5 Jahre oder so abgefahren Fakte, Dinge, die da passiert sind, so aufploppen. Also entweder Memes, entweder Popkultur-Kram, Sachen oder abgefahrene Nachrichten, die passiert sind und oder auch witzige Sachen. Das finde ich irgendwie gut und das, weißt du, ich meine, das erinnert einen so ein bisschen, was im letzten Jahr oder im letzten Jahrzehnt so passiert ist. Und voll. Dann kann man auch einfach nur davor stehen und das halt anklotzen und so. Unsere Zeit ist schon wieder fortgeschritten.
Dann, du hast doch noch so viele Sachen auf deiner Liste, Cutie.
Ja, genau, richtig. Ich bin die inoffizielle Zeitmasterin. Zeitmasterin 1991, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wäre auch ein guter Nickname für ICQ.
ICQ, genau.
Ja, genau. Und zwar werden wir jetzt zu unserer neuen Kategorie kommen. Und ihr werdet jetzt einen wunderbaren Einspieler hören, den unser Creative Music Director Wendy gemacht hat.
Yay!
Sind super, Welt, lass mich nur. Okay. Ich glaube, eigentlich sind die cool.
What the fuck?
Wie schockierend. Das war das so schockierend.
Das ist super schockierend.
Favorite Moments.
Ich finde den Einspieler super.
Ich auch. Ich liebe den. Ich finde ihn richtig geil.
Ich finde ihn auch richtig gut. Ich finde ihn eigentlich hammerhart professionell. Und wenn man jetzt nicht denkt, dass es sich hier um einen professionellen Podcast handelt, also der ist echt auf der falschen Welle. Wir sind ultra professionell. Genau. Unsere What the fuck favorite moments. Und ich habe mir jetzt 3 ausgesucht, wobei ich auf einen ein bisschen näher eingehen möchte. Ich weiß nicht, wie viele hast du? Das haben wir uns nämlich nicht vorher ausgemacht, wie viele Momente
wir haben. Wir haben es nicht so richtig überlegt. Also ich habe eigentlich, nur einen, so. Deswegen, es reicht vielleicht dann auch erstmal.
Okay. Okay, gut. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Okay, gut. Dann mache ich den längsten und die anderen müssen mir vielleicht nicht so lange eingehen. Und zwar hatte ich einen guten What the fuck Moment. Ich habe mal wieder ein bisschen durch YouTube mich durchgearbeitet und bin ja so genervt von diesen verfickten Werbeanzeigen die ganze Zeit. Und nein, ich möchte kein YouTube-Premium werden. Liebes Google, YouTube, whatever, wer jetzt auch mithört. Nein. Nimm diese Anzeige bei mir raus. Und dann habe ich aber tatsächlich mal wieder eine ganz alte, sehr bekannte YouTuberin gefunden, die sich Cold Mirror nennt.
Ah, ja.
Ja, die Seite habe ich schon auch noch was. Und ich dachte so, hä, was haben die so gemacht so in den letzten Jahren und so in letzter Zeit? Und dann stand da so, hä, 5 Minuten, Harry Podcast, was ist denn das? Ach ja, Harry Potter, bin ich eigentlich nicht mal so der Fan von, war ich früher als Kind, naja gut, ich guck mal rein. Und es ist großartig. Es ist absolut großartig. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, egal ob man Fan war, ist oder was weiß ich nicht. Es ist total egal. Cold Mirror nimmt in diesem Format immer jeweils 5 Minuten des ersten Films Stein der Weisen auseinander. Und zwar wirklich 5 Filmminuten. Also nicht 5 Minuten dauert diese Folge, sondern es geht also Frame für Frame durch den Film. Und die analysiert hierbei so großartig und so witzig mit so viel Hintergrundinfos, die einen so oft zum Lachen bringen, diesen ganzen Film. Und es ist einfach ultra lustig. Und nicht nur das, also wer Liebe zu Trivialfakten hat, ist ja absolut aufgehoben, sondern es gibt keine fucking Werbung. Nicht eine einzige Werbung in ein 50-Minuten-Video. Das kann man auch auf Spotify anhören, aber auch auf YouTube kann man das gucken. Da hat sie das mit Bildern hinterlegt. Und das war so großartig auch mal wieder. Und ich habe jetzt später noch ein Interview mit ihr nochmal angehört, wo sie eben auch angesprochen wurde. Das nennt man ja monetarisieren. Okay. Es ist so ein allgemeiner Begriff in der Wirtschaft auch. Aber hier bei YouTube heißt das quasi, du schaltest Werbung vor dein Video. Ne? Mhm,
ja.
Und was ja du sehr gut sicherlich auch kennst, man will ein Video gucken und sagt so, oh fuck, ich muss 2 Clips angucken. Nein, ich brauche keine Creme für meine schmerzenden Gelenke. Und genau, und dann innerhalb dieses Clips kommt ja auch ultra oft Werbung. Ich weiß gar nicht, wie oft darf man Werbung schon? Alle 5 Minuten, glaube ich? Oder alle 10?
Ich glaube, du kannst es sogar öfter machen. Also ich habe auch schon Videos gesehen, da kam gefühlt echt nach 2 Minuten, alle 2 Minuten Werbung. So, das ist richtig nervig.
Okay, also ich hasse das auch wie die Pest. Und hier ist es einfach nicht so, weil die ist auch angestellt bei Funk, was ja das öffentlich-rechtliche ARD sozusagen ist. Und gibt's keine Monetarisierung, gibt's keine Werbung und es gibt auch kein Abonnieren und bitte Glocke an und kein Kommentar. Gibt's nicht. Du guckst einfach die Folge, die ist super schön. Am Ende sagt man, alles klar, wir hören uns, adieu, bis zur nächsten Folge, das war's. Und es ist hammerhart. Lustig. Ich habe nur mal ein paar kleine Facts so zusammengesammelt, die ich cool fand, um mal so ein bisschen zu zeigen, worum es da so auch geht. Weil wie gesagt, das war mein Liebling-What-the-fuck-Moment, wie man sich so reinhängen kann. Und zwar, also hast du ja erstmal vielleicht den ersten Teil von Harry Potter gesehen?
Mhm, natürlich.
Natürlich, ne? Oder Kind der 90er, das hat das auf jeden Fall geguckt. Der kam ja
ich war im Kino dafür sogar. Als er rauskam zur Premiere, da war ich glaube 6 oder 7. Ja, krass. Ja, super krass.
Okay, das finde ich hardcore. Und ich war immer zu Weihnachten. Also es gab immer, also Harry Potter, Herr der Ringe hat sich ja so ein bisschen abgewechselt oder abgeklatscht. Und dann war man immer einmal bei Harry Potter und einmal bei Herr der Ringe. Und genau, dann weißt du ja sicherlich, dass die ganz, ganz dicke Bücher ja überall hatten, ne? Die saßen ja in diesen riesigen, großen Halle und die waren ja in diesen Zimmern, wo die Unterricht hatten, da lagen überall ganz große Bücher rum. Und diese Bücher, die da genutzt haben, das waren Telefonbücher. So, und das sieht man, das ist super, also gute Idee. weil super billig ranzukriegen, und das sieht man auch einiges sehen, wenn die im großen Saal sitzen und die aufgeschlagen haben, sind das halt so tabellarisch angeordnet die ganze Zeit. Hm. Und fand ich gut, es wäre mir nie aufgefallen. Und dann hat ja auch im ersten Teil die Madame Hooch eine Rolle gespielt. Das war die Frau, die den Kindern Besenfliegen beigebracht hat. Und die kommt danach nie wieder vor in den Teilen. Ne? Die hat nur da einmal eine Rolle. Und man fragt sich so, wieso? Weil eigentlich kommt sie in den Büchern wohl nochmal vor. Und die Schauspielerin hat gesagt, hallo, wollt ihr mich hier verarschen oder was? Ihr habt übelst Kackverträge, wir sollen unser Gesicht für alle Computergames, Merchandise-Sachen, blablabla zur Verfügung stellen. Wir haben keinen finanziellen Anspruch weiter darauf und die Bezahlung ist übelst grottig. Hallo, bezahlt ihr bitte mal alle fair und super und gebt ihnen mehr Rechte. Und die Macher waren so,
nö.
Ja.
Und, how about no?
Ja, genau. Und das ist der Grund, warum diese Schauspielerin nicht mehr aufgetaucht ist.
Mhm.
Die hat dann tatsächlich gesagt, ja nö, na dann ohne mich, Leute, adieu. Fand ich übelst gut, also total guter Fun-Fact und auch ziemlich cool von der. Und dann, habe ich ja noch einen wunderbaren Fun-Fact, der in der letzten Folge, die ich gehört habe, dabei war. Und zwar gibt es eine Szene, da ist Harry Potter im Unterricht für Zaubertränke mit Severus Snape. Und der mag den ja nicht so und disst den ja so ein bisschen und führt den vor und sagt, bla bla bla, weißt du das und das und weißt du das und das, was er noch gar nicht so wissen kann. Und er fragt dann unter anderem, wo man einen Bezoar findet. Und Goldmurray hat das alles nachrecherchiert und das Abgefuckte ist, man denkt ja, das sind bestimmt so Fantasiewörter. Ne? Die hat jemand zusammengewürfelt, das gibt's gar nicht. Das gibt's tatsächlich. Und zwar ist ein Bezoar, heißt Persisch, aus dem Persischen ist das, heißt sogar Gegengift. Also das ist auch in dieser Form, in diesem Unterricht tatsächlich ein Gegengift, was irre ist. Und das ist quasi, also das kann man auch Bezoarstein oder Magenstein nennen. Und das bildet sich ganz, ganz häufig bei Tieren wie Greifvögeln, Katzen, aber auch mal bei Wiederkäuern, ne? Ziegen zum Beispiel. Es gibt auch die Bezoarziege. Und das ist wirklich so eine Art Stein. Also es sind einfach so feste Sachen, halt von unverdaulichem Material. Ne? Zum Beispiel Wiederkäuern, halt Haarbüschel, die irgendwann so hart werden, dass sie wie so ein riesiger Klumpen werden können. Oder eben bei Tieren, die ganz viel alles mitfressen, halt so, ne, unverdaute Knochen oder andere Reste. Das gibt es, wie gesagt, tatsächlich, das ist wie so ein Stein. Und bei den Menschen tritt das auch auf, und zwar bei der sogenannten Trichotillomanie. Und zwar nennt man so das Verschlucken von Haaren bei Menschen, beziehungsweise das Verschlucken ist dann die Trichophagie, und diese Trichotillomanie ist das krampfhafte Ausreißen von Haaren.
Ne? Das also, kenne ich ja.
Ja, genau. Oder dieses Symptom. Und dann essen manche Leute das eben auch. Und da passiert das dann auch manchmal im Magen, dass sich dann so eine Art Stein bildet oder dass dann auch ein Darmverschluss droht. Auf jeden Fall gibt es dieses Bezoar da auch sozusagen. Fand ich wahnsinnig interessant. Das wird übrigens auch diese Trichophagie-Rapunzel-Syndrom genannt. Ja, und es ist irre. Und es hat, also hat sie einfach nachrecherchiert und es ist mega krasses Wissen einfach aus so einem pupsligen Film, der ja schon über 20 Jahre alt ist. Und finde ich großartig. Also wie gesagt, an alle, die Trivial-Facts mögen, der Hammer. Ich erzähle die ganze Zeit nur noch von Harry Potter und habe mir die ganzen Wikipedia-Einträge alle wieder durchgelesen und bin jetzt wieder voll im Game und will mir jetzt sogar alle Teile nochmal angucken, weil mit diesen krassen, übelst coolen Hintergrundinfos und letzter Fakt dazu, dieser Bezoar wird wirklich in der chinesischen Medizin auch heute noch verwendet.
Wow.
Ja,
ja, cool.
Also genau, alle, die Lust haben, Cold Mirror Harry Podcast. Unbedingt angucken, ist gute WTF-Momente mal.
Ja, vielleicht guck, weil mir zeigt es halt immer an bei YouTube, weil ich Cold Mirror habe ich auch abonniert und deswegen zeigt es mir da ab und zu mal der Algorithmus, wenn er nett ist. Deswegen habe ich das schon mal gehört quasi von dem Harry Podcast und ja, ich habe bloß nie draufgeklickt, aber gut, dann mache ich das vielleicht jetzt mal.
Ja, ich habe auch erst mit der letzten Folge angefangen, also mit Nummer 18, also ich arbeite mich jetzt quasi gegen den Strom vor, aber man kann auch bei Folge 1 anfangen. Aber ja, okay. Was ist dein Moment?
Ja, also mein Moment ist nicht so ein schöner Moment, so, ne? Aber kurze, hat sicherlich jeder mitgekriegt, ne? Der Sturm aufs Kapitol. Und da gab es ja nun viele What-the-fuck-Momente, eher negativer Art und Weise. Und das Ding ist, also nicht, dass irgendwas überraschend wäre oder so, ne? Also ganz kurz, ich bin nicht überrascht über das, was da passiert ist. Null. Aber was ich schon krass geil fand, war halt, wenn du dir so Berichterstattung halt im Öffentlich-Rechtlichen anguckst und dann so Clips, die man so auf Instagram findet. Und das war so geil, weil da gibt's so gab's so einen Clip, weil, beziehungsweise Kontext, ne? In den Öffentlich-Rechtlichen wurde ja viel so gesagt, so, ja, oh, die Polizei war voll überfordert, weil keiner hat damit gerechnet irgendwie, dass diese ganzen Leute tatsächlich denken, dass sie jetzt das Kapitol stürmen. Nicht, dass sie das stundenlang vorher angekündigt hatten und sie genug Zeit gehabt hätten, einfach mal Verstärkung anzufordern. Aber okay, lassen wir das mal ganz kurz weg. What the fuck Moment war, als ich dieses Video gesehen habe von so einem Reporter, der quasi so auf, also wenn du da so die Absperrung hattest, ne, am Kapitol, und dann standen die Leute so hinter der Absperrung, so, da waren scheinbar auch so Journalisten und so, und da war ein so ein Journalist, und der stand da und hat halt gefilmt, so, scheinbar mit seinem Handy oder mit was auch immer, und war so, ja, crazy, voll viele Leute hier und so, und dann siehst du so die Bullen, die so an dieser Absperrung stehen und dann einfach die Absperrung aufmachen für die Leute, und du denkst so, hä? Und so der Reporter halt auch so, la 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 la, und dann so, what the fuck? So. Und ich war so, interesting. Also so viel zu, wir konnten das ja alles gar nicht kontrollieren, wo ich dachte, also Bullen haben literally das Tor für die Leute aufgemacht, damit sie reinkommen können. Okay, ich war so, alles klar. Schön fand ich auch so einen Twitter-Post, den ich irgendwie dazu gelesen habe, wo irgendjemand so meinte, so von wegen, ja, man hätte ja irgendwie die Bullen hier aus Berlin irgendwie, die den Reichstag versucht haben zu schützen, mit dazustellen können. Ich glaube, die hätten ein gutes Team abgegeben. Ich dachte so, yes, 100%. Ja, das war so ein Moment, wo ich dachte, wundert sich bitte jetzt noch irgendjemand über irgendetwas hier? Ich glaube nicht. Es ist einfach an dem Punkt, an dem wir jetzt einfach mal sagen können, so white people being trash, so, und nobody cares. Okay, alles klar.
Ja, ist es. Also mein anderer What the fuck Moment beschneidet sich auch total damit. Das hätte ich auch noch von der Liste gehabt, weil es ist einfach zu krass. Und ich habe das genau das Video, was du angesprochen hast, habe ich auch gesehen. Und man sitzt davor und denkt so, zeigen, also haben das auch andere Menschen gesehen und überhaupt, dass das passiert ist. Ich habe das abends bei Twitter irgendwie mitgekriegt. Ich dachte, hä, was posten jetzt alle mit Washington und hä, Hashtag und what the fuck? Und dann war ich sofort, okay, ich muss irgendwie YouTube, hab Nachrichtensender da angeguckt, einen amerikanischen und so. Und das war irre und hab mir da wirklich über eine Stunde lang die Berichterstattung angeguckt und dachte, also es ist so krass, also ganz, ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben es ja schon immer gesagt, oder ganz viele andere Menschen, so irre wie die Realität ist, das kann man gar nicht in einem Buch abbilden, das kann man gar nicht fiktiv sich ausdenken. Und es stimmt. Und das hat es uns eiskalt wieder bewiesen, es stimmt. Ich habe auch noch, ich war noch auf Trumps seinem Twitter-Account, bevor der gesperrt wurde.
Ah ja.
Ja, ich habe nicht abonniert, aber ich wollte aufgrund der Vorfälle parallel gucken, was er da macht. Und habe noch dieses eine Video gesehen, was dann auch relativ schnell gesperrt wurde oder beziehungsweise versehen wurde auch mit diesen Claim, Fake News und so weiter, wo er wirklich dasteht und sagt, you're very special, we love you. Und aber schon, das ist so sick, diese ersten Minuten, dieses einminütigen Videos, diese ersten Sekunden, nicht Minuten, geht nur um Wahlbetrug. Es geht nur um Wahlbetrug. Und man denkt sich so, Alter, und überhaupt das Ganze, also das ist so, also das ist, ich war auch baff. Ich hab gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin ja großer Fan der Serie Handmaid's Tale. Und in dieser Dystopie wird das Kapitol auch gestürmt. Ne? Mhm. Und das ist eine Dystopie. Das ist ein Buch eigentlich, das sehr krass ist, weil es auf ganz vielen wahren Begebenheiten beruht natürlich. Aber wo man so denkt, wow, das ist auch schon ein bisschen älter und jetzt passiert das in echt. Also irre. Und diese ganzen Bilder, die jetzt überall durch die Welt gehen, du hast ja bestimmt auch gesehen, der Typ mit diesem Hut.
Ja, und der Typ, der irgendwie dieses komische Standding, also dieses, wie nennt man das, wo man so dran steht, so das irgendwie einfach mitgenommen hat, wo du denkst so, Alter, dein Ernst, und die latschen da halt wirklich einfach so durch. Und crazy shit übrigens, ne, habe ich irgendwie auch noch gesehen, so, ne, hier Black Instagram is quaking, so, einfach so, wie abgefahren, dass das ganze Chaos, was im Kapitol quasi verursacht wurde, rate mal, wer dann da sauber gemacht hat. Oh, die schwarzen Menschen, die da halt arbeiten und putzen, weißt du, haben den ganzen Dreck quasi weggemacht, irgendwie den weiße Menschen dort hinterlassen haben. Und ich dachte so, Alter, ist das bitte eine Darstellung davon, von der USA im Jahr 2021? So ganz im Ernst. So besser kann man das gar nicht darstellen. Also, weißt du, würdest lachen, wenn es nicht echt wäre. Weißt du, denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, solche Spinner,
Solche Spinner. Und dann siehst du überall irgendwie diese ganzen Posts von wegen, wird Biden in der Lage sein, die Demokratie zu retten? Wo ich dachte, was Demokratie? Was denn Demokratie? So, das hat nicht mal mehr was mit Demokratie zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass das ein Fuck-Kapitalistenstaat ist. Irgendwie Kackland. Irgendwie, was schon immer darauf basiert hat, dass weiße Menschen alles dürfen und alle anderen nix. So. Und das wird ein Biden auch nicht ändern. So, das ist halt einfach, wie die USA ist. Also da müsste die gesamte USA, da müsste die Welt geändert werden. Das wird nicht passieren. Alle sind so, unsere arme Demokratie. Ich so, die Demokratie in den USA hat schon immer darauf basiert, dass weiße Menschen den Zugang zu Dingen bekommen und Arme und Schwarze und Latinx-Menschen und alle anderen nicht. That's just the thing. So, also ich weiß nicht, warum Leute das nicht verstanden haben, dass das schon immer so war. Die USA basiert darauf. Es ist einfach, ich find's alles nur noch lächerlich. Also richtig lächerlich.
Es ist auch lächerlich. Also auch wenn man das hört, wie soll ich das sagen? Also erstmal dieses Pseudo-Überraschte, total, das streiche ich auch, wo man so denkt, nee. Mhm. Und dann, ihr habt vier Jahre waren die Amtszeit, ne? Ja. Mhm. Ja. Ihr habt zugelassen, dass diese Irre, also wirklich diese irre Orange, die Haare irgendwie auf dem Kopf hat, da in der Position war, wo man über Waffen verfügt und macht und man die ganze Zeit, also im Prinzip, man muss es ja mal so sagen, hat die ganze Welt sich permanent über Trump lustig gemacht und, und alle nur so, ja, unser Präsident und Leader und bla und irgendwelche Tex-Mex-Leute oder auch stark konservative Weiße, what the fuck ever, die Bandbreite, die Trump gewählt haben, ist ja echt groß, weil es haben ihn sehr viele Menschen gewählt, waren dann die ganze Zeit so, finden wir gut, sollten wir uns vielleicht auch mal so was zulegen, so eine Rhetorik oder die Perücke, was weiß ich nicht. Also ne, es ist wirklich so krass und die ganze Welt hat dazu gesehen. Vier Jahre lang, das ist ein irrer Fernsehstar, der sich im Wrestling geprügelt hat und eine Serie hatte, wo er sagen konnte, you are fired, dass der Präsident der fucking Vereinigten Staaten ist. Also es ist irre, es ist wirklich irre. Die hätten aus Krümelmonster oder so hinsetzen können.
Ja,
oder irgendwen anders. Also wirklich Wahnsinn. Und das ist, ich muss mich sehr an diese einen Black Mirror-Folge auch erinnern, wo ein Maskottchen quasi Präsident wird, ne? Und genau so war das irgendwie, ja. Und dann auf einmal, nach vier Jahren, wundern die sich, dass dieser Typ das Land noch mehr gespalten hat, als es schon vorher gespalten ist.
Eben. Und was ist daran eine Surprise?
Ja, genau, und reagieren dann. Und es war auch nicht so, dass Biden mit einem klaren Vorsprung gewonnen hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis vor kurzem was heißt geglaubt, aber ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn dieser Wahlbetrug irgendwie festgestellt worden wäre. Warum auch immer. Es hätte nur irgendein Gericht sagen müssen, das hier ist seltsam, ne? So, und dann wäre das Ganze total noch mehr eskaliert. Also ich hätte mich nicht gewundert, will ich sagen, wenn das mit dem Wahlbetrug durchgekommen wäre und wenn dann auf einmal Trump noch weitere Jahre regiert hätte. Mich hätte es nicht gewundert.
Absolut nicht. Und ich meine, es ist doch auch lächerlich, ne, dass du halt siehst, wie jetzt irgendwie alle möglichen Republikaner, die die ganze Zeit an seiner Seite waren, jetzt alle irgendwie sagen so, oh nee, ich distanziere mich davon, nee, der ist ja total schlimm, wo du denkst so, jetzt wo du nicht mehr profitieren kannst vor ihm, ne, da zieht man sich schnell zurück. Jetzt auch Kanzlerin Merkel, ja auch ganz doll verurteilt hat mit dem Sturm auf das Kapitol und den Anteil irgendwie, den Trump darin hatte, weißt du, wo ich denke, ah ja, und die letzten vier Jahre konnte sie sich nie zu irgendwas äußern, weil da hieß es immer so, nee, wir mischen uns nicht in irgendwelche Angelegenheiten der USA ein. Und ich dachte, ist nämlich blöd, wenn man da so einen irren Präsidenten hat, der eventuell eine Bombe auf dein Land schmeißt, aber jetzt so, der halt nichts mehr machen kann, jetzt fangen alle an zu lästern. Dann sagt so, ja, ich habe schon immer gesagt, der war ein Idiot. Und du so, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich hat sich überhaupt gar keiner getraut zu sagen, der Typ ist ein Idiot.
Ganz ehrlich. Ich hat sich keiner getraut. Alle wussten es. Das ist wirklich wie das Kaisers neue Kleider. Ne? Wie dieses Märchen, wo dieser Typ die ganze Zeit splitterfasernackt mit seinem Pimmel da rumrennt und keiner sagt, ja, Entschuldigung, sie haben ja nichts an, sondern irgendein Kind ihm das dann sah, weil das Einzige ist, der die Courage hat, ja, und genau sowas hier. Alle wussten, dass dieser Typ absolut irre ist. Und jeder hatte natürlich irgendwie auch Angst oder der Sender Fox News wollte sich ja auch irgendwie seinen Arsch retten die ganze Zeit, am Ende dann auf einmal distanziert davon, obwohl er Trump, muss ich sagen, ist sich treu geblieben vier Jahre lang. Der hatte am Ende nichts anderes erzählt als am Anfang. Und finde ich es auch ganz kritisch, dass jetzt Twitter und Facebook sich dann abwedeln und sagen, wow,
voll,
wir haben krasse Konsequenzen möglich gemacht. Er hat das jetzt hier, wir haben das gesperrt und wir sagen, wow, am Ende. Bevor es einen anderen Präsident gibt. Da habt ihr Eierstöcke, Eier, was auch immer in der Hose, Goldbarren, Blei, Handeln. das ist wirklich ätzend. Ich denke, ihr habt keinen fucking Applaus dafür verdient. Ihr habt es überhaupt möglich gemacht, dass so ein Irrer so eine scheiß große Reichweite gekriegt hat, dass diese ganzen Vollpfosten sich da organisieren können.
Ja.
Also ja,
ist das einfach so.
Nö, es überrascht mich auch nicht mehr, nichts mehr. Also das war dieses Kapitol-Ding-Gefühl, das hatte, also ich hatte das nicht so oft in meinem Leben, dass ich so krasse Sachen gesehen habe, gedacht habe, das ist nicht wahr. Also das letzte Mal war, wo Trump gewählt wurde, wo ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Und jetzt, also so ein krasser Moment, ne, wo man wirklich denkt, halt, ist das echt gerade? Also gucke ich das gerade wirklich? Ja, es ist passiert. Ja. Es ist passiert, irgendwelche random People sind da reingespaziert und haben Sachen geklaut und Leute haben es zugelassen und weggeguckt und naja. Ist auf jeden Fall auch einer meiner Magic, what the fuck, favorite moments. Und als letzte Sache vielleicht noch, um das Ganze mit einem auch einen traurigen Augenzwinkern, muss ich sagen, in sehr weinenden Augenzwinkern abzuschließen. Hast du vielleicht bei RTL die Serie oder Show, Sendung, wie auch immer?
Nein, kann ich dir jetzt schon sagen, nein.
Okay. Aber was hast du davon gehört? Ich weiß nicht, auf jeden Fall heißt die Train Your Baby Like a Dog.
Nein, natürlich nicht. Was zur Hölle ist das? Gott, das klingt schon schrecklich.
Es klingt schrecklich und es ist schrecklich. Und ich habe das bei Twitter habe ich das mich aufmerksam darauf geworden. Ich habe ja auch kein Fernsehen, also Zugang mehr zu Kabel-TV. Und dann habe ich gedacht, hä, was machen die sich drüber lustig? Was ist das? Und habe das jetzt bei YouTube mal so ein bisschen nachgeguckt und ein paar Rezensionen angeschaut. Und das ist wirklich irre. Also, das ist so ein Format, das gab es woanders auch schon mal, bei RTL das jetzt so aufgegriffen. Und es geht wirklich, also der Titel ist Programm. Also es geht darum, sein Kind wie einen Hund zu trainieren. Das ist kein Witz. Und das tut unwahrscheinlich weh und es ist unwahrscheinlich fremdschämend. Und naja, gut, auf jeden Fall haben sich da so Elternpaare hingewandt, die halt Probleme haben mit der Erziehung ihrer Kinder. Dass Kinder manchmal anstrengender sind und das auch ganz oft an den Eltern liegt, warum auch immer, brauchen wir nicht zu diskutieren, das existieren halt, ne, so. Du kannst halt einfach ein Kind kriegen und da klotzt keiner danach, ob du irgendwelche pädagogischen Vorkenntnisse hattest oder so. Und genau, das Kind will sich nicht Zähne putzen lassen und will halt nicht ins Bett gehen. Und das andere schreit halt rum und sucht Aufmerksamkeit. Also, ne, so Daily Problems. Und dann kommt die Frau, die Hundetrainerin ist. Und man könnte ja jetzt denken, na gut, wenn sie schon so eine irre Sache machen, die irgendwie auch in gewisser Weise entmenschlichend ist, könnte man ja vielleicht wenigstens noch ein paar Pädagogen, die das studiert haben oder jeden Tag in diesem Bereich arbeiten, dazu nehmen. Aber wirklich? RTL so... Nö. Wir haben so einen Jugendpsychiater, das Kinderpsychiater, das reicht. Den nehmen wir jetzt einfach mit dazu und lassen dann diese Mutter, diese Hundetrainerin da los, die irgendwie auch ein Buch geschrieben hat, glaube ich, und dann diesen ganz, so einen ganz furchtbaren Satz gesagt hat, dass ja alle Gehirne von Säugetieren gleich sind. Das funktioniert ja bei allen unterschiedlichen Rassen und riesige Anführungszeichen. Ich zitiere, das hat sie wirklich so gesagt. Und so bei allen Menschenarten.
Ah ja.
Ja, und dann denkt man sich, okay, gut, alles klar, Frau, Hundetrainerin, die so eine Aussage tätigt. Du bist bestimmt sehr, sehr gut im pädagogischen Erziehen. Auf jeden Fall habe ich...
Sicherlich, ne?
Habe ich mir das dann angeguckt und es ist halt so absurd, weil diese Kinder, die, also erst relativ, also... ganz kleines dabei, was schon so ein bisschen laufen und krabbeln kann und ein größeres, ne, aber die sind dann wirklich alle noch sehr jung. Naja, auf jeden Fall versucht die das halt zu konditionieren, ne, nach dem Motto so, hier, wenn du was fein gemacht hast, kriegst du eine Himbeere.
Leckerli,
ohne Witz. Und arbeitet mit einem verfickten Klicker, den du bei...
Oh mein Gott, nein.
Doch, das ist kein Witz. Und dann sitzt sie halt da und dieses Kind und dann sind auch so total bescheuerte Sachen. Dann soll das Kind trainiert werden, auf so eine Kuscheldecke zu gehen. Und dann sagt die halt dem Kind so, ja, und auf der Kuscheldecke passieren nur tolle Sachen und so, damit halt dieses Kind eine positive Assoziation zu dieser Kuscheldecke hat. Also, keine Ahnung, wenn ich einen Hund habe oder, ich meine, Katzen sind ja schon wieder so, die sagen, fick dich, du hast mir nichts zu befehlen. Aber und der mag halt sein Schlafbett nicht, ja, dann belohne ich den, wenn er da drauf geht und streichle den vielleicht, wenn er da drauf ist und sag dir, das ist blieb, das ist, macht nichts Böses, leg dich doch mal bitte dahin. Aber mit einem Kind, mit scheiß fucking Himbeeren zu belohnen, für irgendwas. Es gab das eine Kind, das wurde mit Himbeeren belohnt, das andere mit der Kuscheldecke wurde, glaube ich, mit Apfelscheibchen belohnt. Und immer dieses Klickern und im Prinzip, das hat ein Pädagoge dann sich angeguckt, das Video, und hat gesagt, naja, die sagt halt, die klickt halt, aber sagt gleichzeitig auch, sehr gut oder schön oder super. Ich meine, diese positive Bestärkung machst du ja auch so bei Kindern, ne?
Ja, natürlich.
Also das ist ja nichts, wo du sagst, und dann, es wird noch absurder. Dann hat die, also diese eine Mädchen, was genau nicht schlafen wollte, dieses eine kleine Kind, wollte immer bei den Eltern schlafen und so weiter, ne, und konnte halt nicht alleine schlafen, hat ganz viel rumgeschrien und so. Und das nennt man wohl bei Tieren so, oder auch bei Menschen, das weiß ich nicht, so Trennungsschmerz, ne? Also das stimmt ja auch, Kinder fällt das einem einfach schwer, nicht mehr bei den Eltern zu schlafen, ne? Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und bei Hunden zum Beispiel ist es ja eben auch so, dass die halt rumbellen, kratzen an der Tür, wenn die halt erstmal alleine gelassen werden, ne, in der Wohnung. Und da hat sie dann wirklich instant so ein Video eingeblendet, wo halt ein Hund allein im Zimmer ist, ein junger Hund, und der muss sich halt dran gewöhnen, der kratzt an die Tür und so und macht halt so Hundedinge. Und dann hat sie das so instant mit diesem Kind verglichen, was halt quasi auch rumschreit und sich rumfällt. Und man denkt so, okay, und sagt dann halt wirklich allen Ernstes, ja, und es sind halt total die gleichen Verhaltensweisen und so.
Ach, come on.
Ja, und das, also das ist wirklich krass. Diese Parallele so hart zu ziehen und diese ganze verdammte Sendung so durchzuhalten und mit einem, also... Ja, man kann Menschen auch konditionieren, das stimmt. Man kann alle eigentlich konditionieren, weil eben unser Gehirn sagt, ich will belohnt werden, ich will positives Verhalten.
Natürlich.
Und ein Grund, warum wir zum Beispiel auch Sachen uns schwer abgewöhnen können, ist, weil das Gehirn sich denkt, Moment mal, ich könnte Energie sparen, wenn ich die Sache einfach immer so mache, wie ich das immer mache. Ne? So, also das hat, ne, hat Gründe. Aber diese Sache mit dieser krass, mit einem Klicker, ne? Also nicht nach dem Motto so, oh, ich habe für mein Kind gute Erlebnisse oder vielleicht... Wenn mein Kind mich rumnervt, vielleicht beschäftige ich mich zu wenig mit dem Kind, ne? Und vielleicht, wenn das Kind schreit oder sich nicht Zähne putzen lassen will, vielleicht sollte ich da, also ich kann mich doch nicht mit dem Klicker dann da hinstellen und sagen, klick, nee. Putz die Zähne oder was. Ey, das ist wirklich insane. Also das ist wirklich krass.
Wirklich?
Und das hat tatsächlich RTL durchgezogen. Und es gab dann auch noch so ein Gespräch danach, ob das jetzt was sich gebessert hat.
Oh also, Gott, ey.
Also, nee, hat sie nicht wirklich
schlimm,
viel gebessert.
Ja, surprise. Oh Gott,
ja.
Ey.
Keine Ahnung, ich habe Respekt vor Menschen, die mit Hunden arbeiten und da auch gut drin sind. Und ich denke auch, dass in der Hunde- und Kindererziehung es vielleicht Parallelen gibt, wie zum Beispiel, dass man alle Lebewesen mit Respekt behandeln sollte, dass man gucken sollte, dass man positives Verhalten bestärkt und nicht mit Strafen arbeitet und so.
Natürlich.
Aber nicht, dass man mit einem verdammten Klicker und Himbeeren und Apfelscheibchen als Leckerlis. Also, nee, sorry. Oh Gott, stell dir mal vor, du bist dieses Kind, was da mitgemacht hat und irgendwann kramt irgendeiner im Jahr 2045 dieses Video aus und du hast eine gute Karriere hingelegt, du bist berühmt oder hast dich für irgendwelche Menschen oder für irgendwas engagiert und dann siehst du, dass deine Eltern das mit dir gemacht haben.
Ja, das ist echt traurig. Ich hoffe, also ich hoffe wirklich, dass es ganz, also irgendwann wieder verschwindet ganz weit, so dass diese Kinder nie damit konfrontiert werden müssen. So, und am besten ihre Eltern es vor ihnen verheimlichen, dass das jemals passiert ist.
Oh, das hat mich sehr entsetzt. Das hat mich wirklich sehr entsetzt. Das RTL hat einen neuen Tiefpunkt erreicht auf jeden Fall. Und es ist alles möglich. Es ist alles möglich, wirklich.
Ey, wenn man sonst echt nichts Spannendes zu erzählen hat, ne? Also dann, keine Ahnung. Also Leute sind gestört, ganz ehrlich.
Ja, und ich bin auch immer noch der Meinung, dass alle, die jemals Sendeprogramm gemacht haben, vor allem für Privatsender, in die Hölle kommen. Also es gibt so eine Privatsenderhölle und da müssen die sich dann als Strafe immer und immer und immer wieder ihr schlimmstes Programm angucken, was sie zusammengestellt haben.
Ja.
Und das ist in der Comicserie Preacher, auch in den Comics vor allem, aber auch in der Serie ist das dann auch so, dass die Leute in der Hölle, die Hölle besteht darin, dass du den schlimmsten Moment deines Lebens immer und immer und immer und immer wieder angucken musst. Und das würde ich mir auch wünschen. Die hätten viel Material auf jeden Fall für etlich viele Höllenjahre. Gut, das war unsere wunderbare Kategorie und nicht, dass ihr denkt, wir haben nur einen wunderbaren Einspieler vorbereitet. Nein.
Natürlich nicht.
Wendy hat ihre absolute Kreativphase gehabt und hier kommen wir zu unserer nächsten und abschließenden Kategorie für heute.
Cuties und Wendys Musikempfehlung.
Ja, pff.
Die Idioten ist schon spielen, merken eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann tanzen.
So.
Yay.
Genau, yay. möchtest du vielleicht anfangen?
Natürlich, gerne. Also, ich habe diesmal es Musik tippt. Ich weiß nicht, warum ich einen französischen Akzent versuche.
Warum nicht?
Und zwar habe ich die neueste Single von einer britischen Band, die nennt sich Pale Waves. Und es ist sehr witzig, weil diese Band... manche mögen sie, manche hassen sie, sind halt sehr poppig und die bringen jetzt ein neues Album raus, haben jetzt irgendwie die zweite Single rausgebracht. Die erste Single war so crazy, die wird nicht mit reingenommen. Die nennt sich Change und Change ist ungefähr schlimmster Song. Also der Song ist nicht mal schlimm, aber er klingt einfach wie Avril Lavigne 2003. Also ich war so, Leute, ihr geht in eine Richtung, die jetzt niemand vermisst hat. Die neueste Single heißt aber, und ich war Avril Lavigne-Fan, aber ganz ehrlich, wir brauchen das nicht mehr im Jahr 2021. Wir haben She's My Religion von Pale Waves. Auch cooles Video dazu. Coole Single, mag ich sehr gerne. Habe ich die ganze Zeit hoch und runter gehört und vielleicht versucht, auf der Ukulele zu spielen. Und dann haben wir noch einen alten Song, den ich mal wieder rausgekramt habe. Ein Song, den ich vor sehr vielen Jahren sehr, sehr oft gehört habe von einer Band, die nennt sich Archive, also wie das Archiv. Und der Song heißt Fuck You. Und der ist einfach richtig, richtig alt. Und damals irgendwie, als ich keine Ahnung, zu Alternativ-Party-Disco irgendwie gegangen bin, zu meiner Lieblingsparty, kam immer wieder dieser Song und ich liebe diesen Song. Und genau, Fuck You von Archive kommt auch noch darauf. Cutie, your turn.
My turn, ja, und zwar, da ich mich gerade im Harry Potter-Fieber wieder befinde, habe ich, und aufgrund meiner Kindheit auch ein bisschen klein, ein bisschen ne, Hommage zu machen an meine Kindheit, habe ich mir zwei Harry Potter-Themen herausgesucht. Ich liebe immer so Musiktipps, sie können immer nie unterschiedlicher sein. Und zwar Harry's Wondrous World und Hedwigs Theme, was ein sehr schönes Theme ist wirklich von Hedwig. Also dieses Thema ist extrem gut getroffen und erinnert mich total wieder an meine Kindheit und diesen unwahrscheinlich starken Wunsch, dass irgendwann ich auch mal Post bekomme, die sagt, hey, Hogwarts gibt's wirklich und du bist Schülerin da. Ist es nie passiert, aber genau, beides ist von John Williams. Der hat die Musik für den ersten Teil, zumindest laut Spotify, gemacht. Und ja, das füge ich zu unserer wunderbaren Playlist. Hauptsache man Kadenz und so. Link ist auf unserer Insta-Seite als Highlight, als hier Instagram-Story-Highlight, so heißt das.
Genau.
Gut, wir verabschieden uns von euch und wir können nur sagen, dass wir 2021 noch viel mehr im Gepäck haben und es wird auf jeden Fall bunter, ich will eigentlich nur sagen, es gibt noch mehr verschiedene Stimmen, aber allzu viel will ich noch gar nicht verraten.
Aha.
Und ja, das war's. Unsere heutige Verabschiedung, die fehlt noch natürlich.
Ah ja,
die
genau.
Die habe ich auch recherchiert.
Ach, sehr schön.
Ja, und dachte ich, wir nehmen mal Suaheli. Dachte, wir hatten das noch nicht und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe mir das sehr oft mit Google Translator angehört, aber ja, ne, ist halt auch nur Google Translator und ich und ein paar Minuten zusammen. Quaheri.
Quaheri?
Ja, genau. Das I spricht man länger hinten und das KW vorne wie ein Qua. Also so habe ich das rausgehört. Genau.
Sehr gut.
Auf Swahili. So.
Quaheri.
Quaheri, genau.